Was ich jetzt als Text habe, das ist der vorgegebene Text. Und im Grunde genommen, da steht in Jesaja 12, sind 6 Verse, möchte aber nur 2 eigentlich davon betrachten. Aber eigentlich müsste ich das jetzt vorsingen, aber ich erspare euch das jetzt, weil es eigentlich ein Lied ist. Ich lese es einmal jetzt. Jesaja 12, ich lese den ganzen Text, Vers 1 bis 6. Und an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt. Doch dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen. Denn der Herr ist meine Kraft und mein Lied und er wurde mir zur Rettung. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils und werdet sagen zu jener Zeit, dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, verkündigt unter den Völkern seine Taten. Erinnert daran, dass sein Name hoch erhaben ist. Singt dem Herrn, denn er hat Herrliches getan. Das soll bekannt werden auf der ganzen Erde. Jauchze und rühme, die du in Zion wohnst, denn der Heilige Israels ist groß in deiner Mitte. Also die ersten 2 Verse von Jesaja 12. 12 heißt es da. Singt dem Herrn ein neues Lied, heißt es in den Psalmen. Und was wir gelesen haben, ist ja eigentlich nichts anderes als ein Loblied, ein Danklied auf Gott. Einfach ein paar kurze Worte dazu. Wenn mir's recht bedenket, sind wir Christen ja eigentlich die einzigen, die allen Grund haben zu singen. Nirgends wird so viel gesungen wie bei den Christen. Und wir haben allen Grund auch dazu. Sicher gibt es auch andere Arten von Musik, mir ist das auch klar, und Musikstile, aber ich bezweifle, ob jemals durch klassische Musik oder durch Volksmusik einer zum Glauben kommt oder gekommen ist. Durch Glaubenslieder auf jeden Fall. Und dabei spielt es ja jetzt nicht so eine große Rolle, ob wir die alten Lieder singen oder die neuen. Ich weiß, da gibt es Meinungsunterschiede, das denke ich, müssen wir aber einfach aushalten bei uns. Was für mich wichtig ist, ein Lied ist nicht nur ein Lied. Ein Lied ist ein Gebet, ein Lied ist auch eine Predigt. Und dann muss man sich doch fragen, kann ich das, was ich singe oder was ich mitsinge, stimmt das? Kann ich auch dahinter stehen, was ich da singe? Ist das wahr? Wenn nicht, ist es wirklich nur ein Geplärr vor Gott. Eines weiß ich, Gott gefällt es, wenn wir singen. Sonst würde in der Bibel nicht so oft stehen, singet. Er fordert uns immer wieder dazu auf, dass wir singen. Und dabei, ja, ich sag's mal so, spielt es eigentlich keine Rolle, ob ihr meint, ihr könnt gut singen oder ihr könnt nicht gut singen. Wie heißt es im Kinderlied, wer nicht singen kann, der summt halt oder brummt halt. Hauptsache, du bist dabei. Bei Gott kommt es gut an, ganz bestimmt. Mir ist unser Adolf Hanke eingefallen. Immer wenn die Elfriede, die ja so verwirrt ist, aber wenn sie etwas schwierig wurde, dann hat er sich hingesetzt ans Klavier und hat mit ihr gesungen. Und dann ist sie ganz ruhig geworden. Wieder David und der Saul. Und er hat immer gesagt, oder er sagt immer, singen schüttelt den Staub von der Seele. Also es macht auch mit uns etwas. Und wir haben das immer wieder nötig, Und die Israeliten damals, zur Zeit Jesajas, die hatten das auch nötig. Ich komme zum Text. Es ist ein Danklied in dunkler Zeit. Im Land, in Israel, in Juda, sah es gar nicht gut aus zu der Zeit. Der Gottesdienst war ein Götzendienst, wohin man schaute. Eigentlich gar nicht so weit weg von uns heute. Brauchen wir nicht weit zu gehen. Und Jesajas Botschaft kam nicht an. Die Wegführung nach Babylon, die stand vor der Tür. Er hat sie prophezeit. Und dennoch, keiner hat sich danach gerichtet. Aber dennoch, dieses Lied ist ein Lied in dunkler Zeit, aber es schaut in die Zukunft. Und es handelt davon, dass Gott sein Volk letztlich nicht im Dunkeln lässt. Dasselbe steht in Jesaja 8, kennt ihr alle diesen Vers, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst. Mir sind die Vögel eingefallen. Im Moment singen sie ja nicht so sehr, aber im Frühjahr. Und zwar singen die schon, wenn ich nur schlafen will, nachts. Die singen schon nachts, und zwar richtig kräftig, obwohl es noch gar nicht hell ist. Und sind für uns damit eine Predigt Gottes. Sie deutet auf den kommenden Tag hin, auf das, was kommt, obwohl es noch ganz dunkel ist. Aber die wissen, der Tag wird hell, die Sonne kommt. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Das dürfen wir mitnehmen. Ein Kind Gottes bleibt nie in der Finsternis. Es wird immer wieder hell. Ich möchte ein paar Dinge sagen zu diesem Abschnitt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich war ja im Konfirmandenunterricht und im Gottesdienst in der evangelischen Kirche, da sagt man ja gemeinsam einen Psalm auf. Ist mir eingefallen. Und was mir damals schon aufgefallen ist, man hat irgendwie nie den ganzen Text gelesen. Ich weiß nicht, da war ich das auch schon bewusst geworden. Ich habe nie den ganzen Text gelesen. Immer, wenn es unangenehm geworden ist, dann hat man aufgehört. Immer, wenn was kam von Rache oder Zorn oder Ähnlichem, das hat man einfach weggelassen. Als würde es das gar nicht geben. In unserem Text steht etwas von Zorn. Dein Zorn hat sich gewendet. Sollen wir es dann auch weglassen? Einfach. Vielleicht wäre es gut, wenn man das mit dem Zorn einfach rausstreichen würde, weglassen. Die Frage ist doch, passt es noch in unsere heutige Verkündigung? Viele meinen nein, wir haben doch im neuen Gott einen Gott der Liebe, sagen viele, höre ich oft am Geschäft. Der Gott des Alten Testaments ist doch nicht der vom Neuen Testament und so weiter. Und es ist ja auch so, es geht mir ja selber so und es wird euch so gehen, wir hören alle lieber, dass Gott uns in die Arme nimmt, dass er uns liebt, dass er uns tröstet, dass er uns versteht und dass er uns hilft. Ich möchte jetzt nicht allzu viel dazu sagen, aber zwei Dinge. Das erste, der Zorn Gottes ist eine Realität. Er steht in der Bibel. Und er steht nicht nur im Alten Testament, er kommt auch im Neuen Testament vor. Ich möchte jetzt die Stelle, ja, vielleicht ein paar Stellen. Eine Stelle, die ganz bekannt ist, Römer 1, da heißt es, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Gottes Zorn wird geoffenbart, heißt es da. Der Mensch, der natürliche Mensch, der Gott nicht kennt, lebt in Feindschaft zu Gott, sagt uns das Wort. Und wir könnten jetzt viel Zeit damit verbringen, wie es bei uns heute aussieht. Wo Gott eigentlich zornig sein müsste oder ist. Ich möchte es aber nicht tun, all das zu beschreiben, weil ich mag das nicht, wenn man einfach mit den Fingern auf andere zeigt, auf Dinge, die nicht gut laufen, weil es lenkt ab von mir selber. Wir selber haben genug an uns, wo wir auf uns zeigen können. Aber dass Gott so lange zuschaut, das wundert uns doch irgendwo. Dass Gott gelegentlich nicht mehr zugeschaut hat, das lesen wir in der Bibel auch. Also ich erinnere euch an die Sintflut. Ich erinnere euch an den Turmbau zu Babel, an Sodom. An die Rotte Kora, wer das kennt, oder an die Zerstörung Jerusalem, 70 nach Christus. Aber ich möchte eines zu bedenken geben. Gottes Zorn ist nicht zu vergleichen mit meinem Zorn oder wenn ihr Zorn habt. Mit unserem Zorn ist absolut nicht zu vergleichen. Jakobus 1 heißt ja, des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Gottes Zorn, er ist gerecht. Und ich möchte es einmal so sagen, Gottes Zorn ist ein suchender Zorn, ein liebender Zorn. Wenn uns jemand vollkommen egal wäre, dann bräuchte man nicht zornig auf ihn zu sein. Wir sind aber Gott nicht egal. Er sucht uns, geht uns nach und er geht den Menschen nach und er will Gemeinschaft mit ihnen haben. Gottes Zorn ist eine Seite seiner großen Liebe. Sie gehört zu seiner Liebe. Wenn jemand das Gute liebt, dann muss er zwangsläufig eigentlich das Böse hassen, muss zwangsläufig zornig sein auf das Böse. Mir ist eingefallen, auch im Neuen Testament kommt dann bei Jesus hin und wieder dieses Wort vor. Bei Luther heißt es, Jesus ergrimmte. Und ich möchte kurz drei Stellen nennen, ganz kleine Bibelarbeit jetzt, wo das heißt, dass Jesus ergrimmte, dass er zornig wurde. Die erste Stelle steht in Markus 3, 1 bis 5. Das ist die Geschichte des Mannes mit der verdorrten Hand. Die umstehende Menge ist hartherzig und ohne Mitleid für diesen Mann. Und dann heißt es, dass Jesus ringsum sie mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens. Also sein Zorn war hier der Ausdruck seiner Liebe zu diesem Mann mit der lahmen, mit der verdorrten Hand. Und er war zornig, weil die Umstehenden so hartherzig waren. Die zweite Stelle steht in Johannes 2, ist euch allen auch bekannt, die Tempelreinigung. Jesus reinigt den Tempel, das Haus des Vaters, seines Vaters, es wurde entehrt. Ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht, sagt Jesus. Und seine Jünger sagen, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Diese Stelle kommt ihnen in den Sinn. Wenn es um die Ehre seines Vaters geht, kennt Jesus keinen Spaß. wenn es um die Ehre des Vaters geht. Aber nicht, weil Gott sein Ego pflegen will. Wenn der Schöpfer nicht geehrt wird, dann läuft alles schief mit der Schöpfung. Das können wir uns merken. Dritte Stelle am Grab des Lazarus. In Johannes 11, da heißt es zweimal, Jesus ergrimmte im Geist. Jesus hasst den Tod. Und er hasst die Sünde, die den Tod gebracht hat. Und er hasst den Urheber, der die Sünde in die Welt gebracht hat, den Satan. Und wenn wir jetzt diese Stellen zusammennehmen, dann sagen sie uns, Gott ist zornig, zum einen über die Hartherzigkeit im menschlichen Herzen. Er ist zornig, wenn dem himmlischen Vater nicht die gebührende Ehre entgegengebracht wird und ihm gedankt wird. Und er ist zornig über die Sünde und seinen Urheber, den Satan. Und deshalb ist Jesus gekommen, heißt es ja in der Schrift, um die Werke dieses Urhebers, um die Werke des Teufels zu zerstören. Es war ein kleiner Exkurs über den Zorn Gottes. Aber das Zweite, was ich sage, möchte und muss, dass sich Gottes Zorn ja entladen hat. Wie ein Gewitter am Kreuz von Golgatha. Wenn so ein Gewitter kommt, das kennen wir alle, da wird es davor ganz windstill und es wird ruhig und es knistert irgendwie in der Luft. Und wenn es dann losgeht, Sturm, Regen, Blitz und Donner. Aber danach ist die Luft rein. Danach ist die Luft gut und wir können wieder atmen. Die Sonne scheint wieder. Das ist am Kreuz von Golgatha geschehen. Der Herr Jesus hat den ganzen Zorn Gottes auf sich genommen. Und kein Mensch auf dieser Welt muss unter dem Zorn Gottes bleiben. Jeder hat die Wahl. Wer Jesus glaubt, kommt nicht ins Gericht. Für den ist das Gewitter vorbei. Im Lied von Hiller heißt es, ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Er hat mich mit sich selbst versöhnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Mir ist Erbarmung widerfahren. Wir haben es hier gesungen schon öfters. Dein Zorn hat sich gewendet, heißt es hier bei Jesaja. Und warum hat er sich gewendet? Weil ich mich gebessert habe? Nein. Weil ich bestimmte Sünden, die ich in der Jugend gemacht habe, heute im Alter nicht mehr mache? Nein. Weil ich versuche, nach Jesu Maßstab zu leben? Nein. Weil ich die Bibel lese und bete? Nein. Weil Jesus diesen Zorn getragen hat. Meine Rettung, mein Heil ist keine Religion, sondern ist eine Person. Einzig und allein Jesus. Vers 2 heißt es, Gott ist mein Heil und meine Rettung. Ihm vertraue ich. Kann auch sagen, ich habe keine Angst. Der Herr ist meine Stärke, meine Kraft. Haben wir auch gesungen im zweiten Lied oder so vorher. Und ich lobe ihn. Irgendwie möchte man den Jesaja fragen. Ja, Jesaja, wie meinst du denn das? Meinst du das ernst, was du sagst? Versetzen wir uns mal in seine Lage, in die Lage vom Jesaja. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde. Ihr, die ihr alle irgendwo eine Arbeit tut oder berufstätig, ihr arbeitet, ihr strengt euch an, ihr tut und macht gute Arbeit und ihr merkt, es ist alles umsonst. Was ihr macht, hat alles keinen Wert, obwohl ihr es gut macht. hat alles keinen Wert. So ging es einem Freund von mir vor vielen Jahren. Der war Ingenieur und da hat er in einer großen Firma in München gearbeitet und war dort im Planungsbüro. Da war er nicht allein, da waren viele. Und die haben ständig Pläne und so weiter entwickelt. Und dann sagt er, und alles, was ich gemacht habe, ist nicht zur Entwicklung gekommen. Irgendwo landet es dann im Papierkorb und das frustriert. Was hat er gemacht? Er hat gekündigt. Jesaja hat nicht gekündigt, obwohl es ihm auch so ging. Unermüdlich hat er weitergerufen, obwohl ihm Gott gleich am Anfang seiner Berufung gesagt hat, die hören nicht auf dich, die werden nicht auf dich hören. Aber umso mehr hat er sich an den einen geklammert, der allein die Rettung ist, ja, der die Rettung und das Heil selbst ist. Dass dieser Blick, von dem wir jetzt gerade gelesen haben, hineingeht ins tausendjährige Reich Israels, das soll uns jetzt hier weiter auch gar nicht beschäftigen. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Mir ist wichtig, was bedeutet es für mich und für euch. Jesaja sagt, der Herr ist mein Heil. Ich habe keine Angst. Viele, viele Jahre vorher sagt ein König David eigentlich genau dasselbe. Wenn ihr mal Psalm 27 euch vor Augen führt oder aufschlagt, da heißt es, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Es ist genau dasselbe. Und ich habe die Betonung jetzt ausdrücklich gelegt auf das Wort der Herr. Man kann die Betonung auch auf ein anderes Wort legen. Aber ich finde, das ist immer wieder wichtig für uns, dass wir uns erinnern an die Grundlagen der Reformation. Der Herr ist mein Heil. Ich weiß, was ich jetzt sage, könnte ich eigentlich bleiben lassen. Nicht, weil euch das egal ist oder weil ihr nicht zuhört, sondern weil ihr das alles schon aufgehört habt und alles wisst. Und trotzdem muss man es immer wieder sagen. Ich muss es mir selber immer wieder sagen und man muss es auch hier vorne immer wieder sagen, wer oder was rettet mich? Es ist Jesus. Jesus und Jesus allein. Das, was uns auch die Reformation immer wieder auch, das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Nicht Jesus und. Nicht Jesus und mein Glaube. Erwartet nicht so viel von eurem Glauben. Der Glaube ist mal stark, der Glaube ist mal weniger stark oder schwach. Jesus allein. Nicht Jesus und mein guter Wille. Nicht Jesus und meine Taufe. Auch nicht Jesus und mein Übergabegebet. Auch nicht mein gutes Gewissen. Allein Jesus. Und sonst nichts. Petrus und Johannes, die bekennen vor dem Hohen Rat, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden. Ist allein der Name Jesus. Johannes sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Ganz einfach. Der Prophet Jesaja, er kannte den Sohn noch nicht. Der wusste noch nichts von Jesus, war ja 700 Jahre vorher. Aber gerade deswegen bezeugt er, Gott ist mein Heil, Gott ist meine Rettung. Und heute wissen wir, auch für Jesaja, auch für all die geistlichen Männer und Frauen im Alten Testament, auch für Israel geschieht die Rettung ganz allein durch Jesus. Ganz allein durch das stellvertretende Opfer Jesu. Israel hat keinen Sonderweg in den Himmel. Und es gibt auch sonst keine Hintertür. Als allein Jesus. Ihr könnt jetzt aufhören mit der Predigt. Wer Jesus hat, der hat alles. Römer 8, kennt alle. Wie sollte Gott uns mit ihm nicht alles schenken? Alles. Wer Jesus hat, hat alles. Der braucht nicht mehr. Aber eins möchte ich zum Schluss noch ansprechen. Und zwar, weil es hier steht und weil es vielleicht nicht nur mir, sondern auch euch vielleicht hin und wieder Probleme macht oder weil es uns betrifft. Da heißt es, der Herr ist meine Kraft. So wie es der David auch in Psalm 27, der Herr ist meine Lebenskraft, sagt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich frage mich oft, ja Herr, wo ist denn jetzt diese Kraft? Wo ist sie? Wo ist sie denn? Kennt ihr das? Dass das uns hin und wieder Probleme macht, dass einem die Dinge über den Kopf wachsen wollen. Man hat sie nicht mehr im Griff, man hat sie nicht mehr unter den Füßen. Es wird einem alles zu viel. Gilt vor allem auch für uns, also für die Älteren, zu denen ich jetzt auch gehöre. Was machst du, wenn du nicht mehr mitkommst? Technik, die ändert sich tagtäglich. Habe ich das eine begriffen, kommt schon wieder das Neue. Und da hinkt man immer hinterher. Es ist wie bei diesem lahmen Mann am Teich von Bethesda. So geht es einem ja oft. So denkt man, kaum bewegt sich das Wasser dort, da hüpft ein anderer vor dir hinein. Einer, der schneller ist, einer, der klüger ist, einer, der erfolgreicher ist. Und da nützt einem die langjährige Lebenserfahrung reichlich wenig. Und genauso kann es im geistlichen Leben sein, dass man überfordert wird. Oder im Leben der Gemeinde. Obwohl man immer so tut, als sei alles in Ordnung mit einem. Als hätte man vollkommen Frieden mit dem Herrn. Da sind wir ja Meister. Und dann steht hier, der Herr ist meine Kraft. Steht hier. Und ich empfinde, Herr, da ist keine Kraft. Bei mir ist nichts mehr. Der Tank ist leer. Benzin ist aus. Die meisten von uns wissen, was in 2. Korinther 12 steht. Da steht, sagt der Herr zum Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann sagt der Paulus, dass es ihm gefällt, wenn er schwach ist, wenn er keine Kraft hat, weil er dann erfährt, dass Gott wirkt. Dann kann er erfahren, dass Gott wirkt, wenn er selber keine Kraft mehr hat. In irgendeiner Lebensbeschreibung, ich weiß es nicht mehr, wer das geschrieben hat, irgendein Pfarrer oder so, der hat geschrieben, er muss oft schmunzeln, er versteht es natürlich richtig, aber er muss oft schmunzeln, wenn er in den Gebetsversammlungen hört, dass manche um Kraft bitten, dass manche beten, Herr, gib mir Kraft, Herr, mach mich stark. Und dann schreibt er, eigentlich wäre es richtig, wenn man beten würde, Herr, mach mich richtig schwach. Herr, mach mich schwach, damit du wirken kannst. Das wäre eigentlich richtig. Vielleicht müssen da wir da umdenken. Vielleicht muss ich da umdenken. Was lerne ich daraus? Was nehme ich mit? Ich darf schwach sein. Und ich darf es zugeben. Unser Herr, er liebt Schwächlinge, sage ich hier. Unser Herr liebt Schwächlinge. Aber solche Schwächlinge, die zu ihm kommen und ihre Schwachheit ihm bringen. Und dann kann er wirken. Ich möchte uns auch einen Psalm mitgeben, wieder Markus. Psalm 73, lest den diese Woche, wenn es geht. Und es geht, man hat so viel Zeit hat man zu Hause. Da ist einer, der Asaf. Und der war auch am Ende. Der war auch am Ende seiner Kraft. Der konnte irgendwo nicht mehr. Sein Alltag, beschreibt er, war geprägt von Leiden, von Trübsal. Jeden Tag kam eine neue schlechte Nachricht. Er war einfach fertig. Und das, obwohl er Gott treu nachgefolgt ist, so schreibt er. Obwohl er richtig fromm gelebt hat. Und wenn er um sich geschaut hat, dann sah er dort Leute, die gottlos waren, die alles taten, was Gott verboten hat, und denen ging es gut. Die kamen vorwärts im Leben. Denen ist alles gelungen, im Gegensatz zu ihm. Und das hat ihn fertig gemacht. Er war am Ende auch seiner Kraft. Was hat er gemacht, dass es wieder aufwärts ging? Er ging ins Heiligtum Gottes. Er hat die Gemeinschaft mit Gott aufgesucht, so steht es da. Und dann hat Gott ihm dort hat ihm Gott die Augen geöffnet. Nicht, wenn er auf die Nachbarn schaut, nicht, wenn er auf sich schaut, sondern im Heiligtum hat Gott ihm die Augen geöffnet. Und er verließ dieses Heiligtum, die Gegenwart Gottes, mit neuer Kraft. Wisst ihr, und das möchte ich mir zum Vorbild nehmen. So möchte ich das auch machen und ich wünsche euch das auch. Geht ins Heiligtum, ins Gebet, in die Gemeinschaft mit Gott, in die Stille mit Gott. Wenn Zweifel kommen, wenn Sorgen kommen, wenn die Kraft fehlt, wenn ich bekennen muss, dass mir alles irgendwo zu viel wird, ins Heiligtum gehen, mit Gott reden. Dann wollen wir uns beugen unter seine allmächtige Hand und sagen, Herr, in mir ist keine Kraft. Und dann kann er uns erhöhen, dann kann er wirken. Und eins, glaube ich, wenn wir so kommen als Schwächlinge, wenn wir bekennen, dass wir nichts können ohne ihn, bin überzeugt, er hilft gerne. Vielleicht nicht sofort, aber spätestens dann, wenn es nötig ist. Der Psalm, er endet so, da sagt dieser Asaf, trotz allem, was mir geschieht, trotz allem, wie ich jetzt auch in dieser Situation bin, wo ich immer noch kraftlos bin, trotz allem, dennoch heißt es hier, dennoch sagt er, dennoch bleibe ich stets an dir, denn ich halte dich bei meiner rechten Hand. Nein, so steht es nicht da. Es heißt, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Das soll auch unser Trost sein, unsere Freude sein am Herrn, dass er uns hält, nicht wir. Es kommt nicht auf uns an. Er will uns halten und er hält uns. Amen. Ich möchte noch beten und möchte dir danken, lieber Herr, dass du uns bei dir haben möchtest als solche, die zugeben, dass wir deine Kraft brauchen, dass wir deine Stärke brauchen und dass wir dich brauchen. Ich möchte dir danken, Herr, für deine Gegenwart. Ich möchte dir danken, dass du uns erlöst hast, dass du den Zorn auf dich genommen hast und uns befreit hast und dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen in dieses Heiligtum und Kraft schöpfe bei dir. Hab du vielen Dank jetzt auch, dass du ja ein Gott bist, der uns wunderbar liebt. Amen.